Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast sind gleich zwei Personen, Kaspar Enninger und Leon Reinhardt. Beide sind Atemsprech- und Stimmlehrer und arbeiten hier an der Schule Schlafhorst-Andersen als Dozenten. Kaspar unterrichtet hier alles Neurologische und ist zudem Therapeut im Nordstadtklinikum Hannover. Leon unterrichtet Sprechkunst, Sprechschulung, Sprechtherapie, Sprachförderung und führt Supervisionen durch. Zusammen leiten sie zudem die Arbeitsgemeinschaft Sprachferienfreizeit. Und darum soll es auch heute gehen in dieser Folge. Es gibt einen lebendigen Einblick in die Vorarbeit vor einer Freizeit und die Freizeit selbst. Das Gespräch ist gespickt von Anekdoten und Verweisen zu realen Situationen, die die beiden erlebt haben. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Wie seid ihr denn eigentlich zur Sprachferienfreizeit gekommen?
Leon, willst du anfangen?
Ich war im zweiten oder dritten Semester von der Ausbildung. Da wurde ich gefragt. Ich glaube, es hieß damals, dass noch ein Mann dabei sein soll.
Der Quotenmann, genau, das warst du dann.
Weil es ja einfach viele Jungs mitfahren. Und dann haben wir, wurde ich gefragt und ich glaube noch jemand anderes auch aus meinem Semester. Und dann bin ich mitgefahren, also im zweiten oder dritten Semester. Mhm. Ja.
Und ja, bei dir, Kaspar?
Bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich, Quotenmann. Bei mir war es im ersten Semester. Und da wurde ich am Ende des ersten Semesters gefragt. Das war die Sommerfreizeit. Und seitdem bin ich mindestens einmal im Jahr dabei.
Mhm. Ja. Und wie oft bist du schon insgesamt mitgefahren?
Oh Gott, das weiß ich wirklich nicht. Also das erste Mal 2015, also jetzt zehnjähriges
quasi.
Wow,
ja, das krass. Muss ja noch gefeiert werden.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und ist das weiterhin so, dass da Quotenmänner mitfahren oder ist das auch ein bisschen ausbalancierter in der Zwischenzeit geworden?
Also wir gucken schon, also es hat einfach Vorteile, wenn ein Mann mindestens dabei ist.
Welchen denn? Also welche Vorteile hat es?
Also, dass die Jungs vielleicht auch eine andere Ansprechperson haben. Also ich habe immer den Eindruck, dass sich einige Jungs wahrscheinlich auch aus so einem kulturellen Hintergrund eher dann zu Jungs oder TeamerInnen begeben als dann zu den Frauen.
Mhm. Ja, es ist so das Thema Vorbildfunktion irgendwie. Also ich glaube, dadurch, dass wir irgendwie dann singen und irgendwie auch viel so Sprechmelodie haben zum Beispiel auch. Und so habe ich auch schon oft von Kindern dann so Rückmeldung bekommen, dass das wäre gar nicht so männlich oder so. Also das kam schon auch als Themen auf. Mhm. Und deswegen ist das irgendwie ganz cool, auch mal zu zeigen, wie facettenreich das sein kann. Und dann haben die vielleicht zu Hause eine ganz andere Vaterrolle oder Männerrolle so oder auch in ihrem Alltag allgemein so erlebt. Und dann erleben sie nochmal eine ganz andere Person, ganz andere. Und mit dem gleichen Geschlecht, die identifizieren sich dann schon damit. Und so ist diese Vorbildfunktion und so der Erstkontakt ist schon häufig dann gleichgeschlechtlich, würde ich sagen. Und deswegen ist es gut, wenn wir es durchmischen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, also es ist jetzt nicht so, dass wir immer jeden Mann einfach mitnehmen, so auf die Fahrten,
nein,
sondern da gucken wir natürlich auf generell so, wer eignet sich gut. Aber es ist schon gut, wenn wir beide, also Männer und Frauen dabei haben.
Mhm. Und kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Also was ist denn der Unterschied zwischen männlich in den Familien wahrgenommen und männlichen Teamern? Also du hast jetzt gerade schon Sprachmelodie gesagt und dass die singen. Also singen Männer im tatsächlichen Leben nicht, oder?
Ja, also ich weiß nicht. Ich habe halt manchmal schon so Sätze gehört, dass das ungewöhnlich wäre, so dass ich gerne singe oder so. Dann kommen manchmal so Fragen und dann merke ich so, dass vielleicht ein ganz anderes Weltbild irgendwie so sozialisiert wird bei denen teilweise. Und dass wir dann auch was Neues zeigen können oder einfach zeigen, es gibt nicht so schwarz-weiß, sondern es ist alles sehr bunt und so Grenzübergänge. Wir hatten letztens auch in der AG darüber gesprochen, was mir häufig auch mit Jungs passiert, so am Anfang von so Fahrten, ist, dass wenn ich die anspreche, dass sie manchmal so zusammenzucken oder irgendwie so denken, sie werden jetzt so gerüffelt quasi oder irgendwie so ermahnt oder so. Und das habe ich schon das Gefühl, dass ich so als Mann häufiger dann so wahrgenommen werde, als ich setze jetzt irgendwie eher eine Grenze oder so. Und da hatten wir dann bei der AG drüber gesprochen, dass es dann halt auch darum geht, das mal so ein bisschen zu überschreiben, dass wie wir gehen wir eigentlich in Kontakt mit dem Kind, dass das Kind vielleicht auch merkt, dass es einen Kontakt geben kann, einen liebevollen Kontakt zwischen Mann und mir als Jungen sozusagen, oder auch generell, wie ist das Kommunikationsverhalten, ne? Also was für Themen werden besprochen oder vielleicht auch sonst nicht besprochen, aber hier ist das völlig in Ordnung, wenn ich da mit Leon oder Kasper drüber spreche. So. Mhm. Und dass ich da jetzt nicht mich unbedingt an eine Frau wenden muss, für, weil das zu Hause so ist. Also das habe ich schon den Eindruck.
Ja, ist interessant.
Ja, genau. Und in der AG war dann eben auch das Thema die Sprache und die Sprachmelodie. Wie können wir die denn beeinflussen im Kontakt mit den Kindern? Mhm. Also, dass man eben mal ein bisschen mehr gibt, also mehr stimmliche Kraft reingibt, oder wenn man die Kinder ansprechen möchte, dass man vielleicht ein bisschen Kraft rausnimmt und versucht, so eine ja, liebevollere Klangmelodie einzubringen. Also was die Stimme dann eigentlich auch auswirken, was für Auswirkungen die Stimme haben kann auf den Kontakt. Ja. Und das glaube ich echt ganz schön viel. Ne?
Mhm. Auf jeden
Gerade
Fall.
Bei Kindern, und wenn die es eben auch anders kennengelernt haben. Ja. So.
Ja.
Ja, wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, dass ich zu Hause vielleicht immer mit einem vielleicht strengen Ton quasi väterlicherseits das so erlebe, eher streng und vielleicht eher auch einen gewissen Range, bisschen kleineren Range, eher monoton vielleicht, dass es dann erstmal ungewohnt ist, dass da dass ich dann so einem Mann da begegne, der dann irgendwie, der singt dann da mit uns und spricht mit mehr Melodie und so, und dann ist das, glaube ich, erstmal ungewohnt. Aber ich habe da auf jeden Fall auch schon gehört, dass das also sehr positiv aufgenommen wird. Und ja.
Also, wenn ich gleich mal
nachmache. Ja, gerne.
Ich erinnere mich an einen Jungen aus der Freizeit, der, und das hat man gerade beim Abgeben der Kinder wieder gemerkt, ganz anders war mit uns, als er mit dann den erziehungsberechtigten Personen war.
Und wie anders kannst du das beschreiben?
Also deutlich zurückhaltender und eben auch in der Stimme anders. Mhm. Also bei uns war er wirklich sehr, sehr expressiv und hat rumgespielt mit der Stimme und war, das war echt toll zu sehen.
Ja.
Und dann kam er wieder nach Hause und dann war das plötzlich alles runtergefahren und es war wieder so, ja, okay, tschüss, und war dann wieder so cool und ruhig und vielleicht auch ein bisschen kalt, aber...
Mhm. Ja. Also sofort wieder in dieses alte Muster gefallen.
Ja, total, ja.
Und nach was für einer Dauer, nach was für einer Freizeitdauer, weißt du das noch?
Ja, das war eine Woche, genau.
Okay. Aber das bedingt sich dann ja auch so, also wenn wir dann vor Ort, wenn ich dann merke, so ein Kind, das hat dann auch Spaß, irgendwie so mit Sprache zu spielen, mit der Stimme zu spielen, dann habe ich da selber auch Lust drauf, dann mache ich da auch mit und dann schaukelt man sich vielleicht auch mal so in einem positiven Sinne hoch und dann... Keine Ahnung, macht man so ein bisschen wie so kleine Schauspielsituationen quasi, wo dann irgendwie mal starke Emotionen quasi so wie gespielt werden. Und das ist ja dann auch so ein Experimentieren für die Kinder. Ne? Und das finde ich eigentlich auch, das ist so ein schmaler Grat immer. Aber ich finde, kriegen wir immer ganz gut hin, dass man zeigt, ich muss nicht immer nur irgendwie Grenze setzen oder so und vielleicht meinetwegen diesen... so eine gewisse Funktion bedienen, sondern ich kann ganz verschiedene Dinge in meiner pädagogischen Funktion quasi erfüllen. Ich kann die Kinder zum spielerischen Einsatz der Stimme ermutigen oder bewegen. Ich kann aber auch eine Grenze setzen. Dann muss ich natürlich ganz klar auf den Punkt und dann nicht irgendwie so, hör doch mal auf damit oder so, sondern dann muss es klar sein. Aber dass es diese Range gibt, diese Bandbreite, und da habe ich schon das Gefühl, die Kinder... Die übernehmen das dann auch und merken, ach cool, das macht ja Spaß, dann mal da zu spielen und dann aber auch klar eine Grenze setzen für sich zu können als Kind. Also da kommen auch solche Situationen, kommen da total gut so zustande. Ne? Also dass sie dann einfach über uns als Vorbilder mitnehmen, okay, ich kann das flexibel einsetzen, das ist auch in Ordnung. Und,
und ich traue mich auch, das auszuprobieren.
Ja, genau, es braucht dieses Vertrauen, ne? dass das okay ist, das in der Situation zu machen. Und das, was ihr jetzt gerade so beschreibt, das ist eigentlich eine Beschreibung so eines sicheren Ortes, wo alles erlaubt ist. Also natürlich gibt es auch Grenzen, das hast du ja jetzt auch formuliert. Aber grundsätzlich ist erstmal alles stimmlich erlaubt und ich kann rumexperimentieren und schauen, was passiert. Und da ist mir eine Person gegenüber, die macht auch noch mit und die irgendwie beflügelt mich darin, das einfach auszuprobieren, vielleicht auch Extreme mal auszutesten. Wie schafft man das denn, so eine Beziehung oder so einen Safe Space aufzubauen? Also, weil ihr habt ja nicht ewig lange Zeit, ihr kennt die Kinder ja nicht ewig lange vorher, sondern das scheint ja offensichtlich in wenigen Stunden und Tagen möglich zu sein.
Ja, also wir brauchen auf jeden Fall Strukturen, die sind ganz wichtig. Also es braucht erstmal Grenzen oder Strukturen, wo die Kinder wissen, darauf kann ich mich verlassen. Also wir haben einen festen Wochenplan, einen festen Tagesplan, was ist wann dran. Das Frühstück zum Beispiel ist zu der Zeit, Mittagessen ist da. Dann ist immer die Freispielzeit, da kann ich machen, was ich möchte. Also nicht, was ich möchte, aber da kann ich mich bewegen und auf dem Gelände in den Grenzen, die dann auch gesetzt werden, das tun, was ich möchte. Und also ich glaube, diese Grenzen sind erstmal wichtig und dann ist klar, darin kann ich mich so bewegen als Kind jetzt. Und dann entsteht das eigentlich in diesen geführten Grenzen, sage ich mal, entsteht dann dieser Freiraum, sich auszuprobieren. So empfinde ich das.
Ich glaube auch dadurch, dass wir einfach ganz viel vom ersten Moment an ihnen zeigen, was möglich ist. Mhm. Also da habe ich das Gefühl, dass sie sich dann eben auch trauen und merken, okay, die machen das auch, probiere ich auch mal aus. So.
Ja. Ja. Und ich würde auch sagen, ihr habt ja auch eine andere Rolle als jetzt Eltern. Also natürlich seid ihr verantwortlich in der Situation, aber ihr seid auch für die Kinder da. Also es ist ja eine andere Funktion, als Eltern zu haben. Die sind halt irgendwie verantwortlich und müssen halt ganz viel Organisatorisches klären und ist einfach eine andere Rolle und ihr seid ja dafür da, für die Kinder eine gute Zeit irgendwie zu entstehen zu lassen. Ne? Ist wahrscheinlich irgendwie nochmal anders. Leon, du wolltest gerade noch.
Mir kam gerade noch der Gedanke, dass wir ja ein festes Zimmer betreuen. Also ich habe dann 5 Kinder und das Zimmer betreue ich und das ist ja dann auch für die Kinder so eine feste Bezugsperson. Und das entwickelt sich dann manchmal anders, wenn ich dann weiß, Kasper habe ich jetzt als Kind irgendwie schon mehrfach gesehen, in der Freispielzeit ist der vielleicht da bei der Kiste mit, Diabolo oder so, ne? Und dann macht er das zwischendurch auch und dann gehe ich da auch mal hin. Aber die haben eben auch eine feste Bezugsperson im Zimmer. Und das ist auch sehr wichtig, um da einfach Probleme anzusprechen. Die Kinder kennen sich ja teilweise gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch so eine ganz große Sicherheit, die dann überhaupt erst erlaubt, dass ich mich dann da so als Kind sozusagen entfalte und ausprobiere und innerhalb dieser Grenzen teste, spielerisch umgehe. Ja.
Jetzt habt ihr schon mehrfach die AG angesprochen. Was ist denn das eigentlich? Was passiert da? Wie oft trefft ihr euch?
Also die AG, die gibt es jetzt seit anderthalb Jahren hier an der Schule Schlafforst-Andersen. Und wir machen das ungefähr 4 bis 5 Mal im Semester treffen wir uns und besprechen da einfach die Themen immer in Bezug auf die Sprachferienfreizeit. Aber wir versuchen da auch so ein bisschen den Blick zu öffnen, was eben außerhalb von Therapieräumen noch an Sprachförderung durchgeführt werden kann.
Mhm. Ja, also wir gucken immer auf die Grundhaltung. Wie wollen wir die Fahrt ganz allgemein gestalten? Das heißt, auch auf Ausbildungsinhalte, was steckt hier schon drin, was kann ich, also wenn ich dann als Praktikant mitfahre, was kann ich da überhaupt schon anwenden? Weil das, glaube ich, manchmal dann auch der Gedanke, bin ich schon bereit genug? Aber dann gerade die ersten Semester passiert schon so viel in die Richtung, also alleine Wahrnehmungsschulung, dass ich das Kind wahrnehme, ne, und gucke, was interessiert das eigentlich gerade, was hat das von sich gegeben, erzählt, dass ich da damit umgehe. Dann auch einzelne Strategien zum Beispiel anwende, offene Fragen stelle oder korrektives Feedback ist auch wichtig dann beim Thema Sprache. Und also so eine Grundhaltung, wie wollen wir eigentlich mit den Kindern umgehen? Wir gucken uns auch selber an, also was sind eigentlich meine eigenen Grenzen? Das Thema Resilienz schauen wir uns an. Weil das sind dann 5, 7 oder auch 10 Tage, auf die man da mitfährt. Und das kann natürlich auch sehr anstrengend werden dann. Und wenn die ganze Zeit die Kinder was von einem wollen sozusagen oder einen dann auch wirklich so als Bezugsperson wahrnehmen, das man die ganze Zeit, hier kannst du da mit Fußball spielen, kannst du mir hier helfen, ich krieg mein Bett allein nicht bezogen, was auch immer, was für Situationen da entstehen, dass man da auch für sich guckt, was tut mir eigentlich gut in den Pausen, um für mich dann ja zu regenerieren auch. Wir schauen uns auch das Organisatorische an, also vor Ort, wenn man da mitfährt, dann ist das überhaupt kein nur Zugucken oder Hospitieren, sondern man ist voll dabei und die Kinder differenzieren da auch nicht. Wer ist jetzt hier schon fertiger Atemsprecher und Stimmlehrer und wer ist noch in der Ausbildung? Das wissen die nicht. Das kommunizieren wir jetzt auch nicht so. Also wenn die fragen, okay, es kam dann schon mal raus, zum Beispiel, dass dann einmal gefragt wurde oder gesagt wurde, hey, ich habe gehört, Leon, dass du der Lehrer bist von und dann, aber das wird dann auch nicht so groß, das Thema, aber an sich nehmen die uns erstmal gleich war, also und das ist auch genauso richtig. Wir haben zwar im Hintergrund auch andere Themen, die wir noch machen, so medizinische Sachen zum Beispiel, übernehmen dann eher wir, ne? Oder auch so.
Genau, die Hauptleitung.
Ne? Genau, die Hauptleitung, Kommunikation zu den Eltern. Aber vor Ort.
Du meinst
sind,
so Medikamente und
genau, Medikamentevergabe zum Beispiel. Also das macht man da nicht, wenn man jetzt als Praktikum mitfährt. Aber vor Ort zum Beispiel werden Workshops gemacht mit den Kindern. Wir haben immer einen Morgen- und Abendkreis. Das ist auch wieder so eine feste Struktur täglich. Und da probieren wir alle uns aus mit Liedern, Fingerspielen, Reimen, was auch immer. Ganz vielen Möglichkeiten, in die Sprache zu kommen. Und das besprechen wir da auch, ne? Dass man dann nicht, ach toll, ich darf jetzt mitfahren, aber was mache ich da überhaupt? Dass wir einfach schon mal so gar nicht immer sagen, hier, das gebe ich dir in die Hand, Neues, sondern manchmal auch aktivieren, so. Welche Kinderlieder hast du als Kind gerne gesungen? Dann fallen mir schon wieder ganz viele ein. Also auch so zu gucken, was habe ich eigentlich für Ressourcen zur Verfügung? Und ich muss mir nicht irgendwie erst ein Buch durchlesen und 1000 Übungen auswendig lernen, sondern ich kenne ganz viel aus meiner eigenen Kindheit auch. Und dann finde ich das auch häufig nochmal schöner, emotionaler verknüpft, wenn man weiß, es hat mir selber Spaß gemacht als Kind, als wenn man jetzt sagt, ah, ich muss das jetzt unbedingt pädagogisch sinnvoll, wertvoll. Klar, ist das wichtig, aber sowas wecken wir zum Beispiel dann auch, ne? So, dass man guckt, was hat mir Spaß gemacht und was möchte ich dann auch auf dieser Fahrt den Kindern mitgeben oder mit denen machen. So.
Zu deinem Punkt, wir wollen denen eine gute Zeit bereiten, das hattest du ja gesagt. Ne? Ja, auf jeden Fall wollen wir, dass die Kinder alle Spaß haben. Mir ist nur wichtig, dass wir dabei immer diesen Grundgedanken an, okay, was bringen denn die Kinder mit für Schwierigkeiten und wie können wir sie in diesen Dingen fördern. Ne? Also das schwebt immer dabei und
wie du so richtig sagst. Und es ist aber auch eher implizit. Also so habe ich es verstanden, dass es nicht explizit ist. So, wir fahren jetzt hier auf eine Lernfreizeit. Ja. Also das ist jetzt nicht zum Lernen, sondern es ist für die Kinder fühlt sich ja so an, so kenne ich das aber auch aus der logopädischen Therapie, also aus der ambulanten Praxis, die kommen zur Spielstunde zu Julia. Also so war das immer. Spielstunde bei Julia einmal die Woche, super. Eine erwachsene Person widmet sich mir 45 Minuten lang. Ja. Grandios.
Ja, also es kommen ja alle Kinder von Sprachheilschulen. Also die wissen schon, dass sie irgendwie Schwierigkeiten mit dem Thema Sprache haben. Viele von denen sind auch schon mehrere Jahre in logopädischer Behandlung und wissen dann auch, okay, wenn ich da hingehe, dann setze ich mich, also nicht, dass du das so gemacht hättest, aber sicher machen das ein paar Leute so, man setzt sich an den Tisch und macht dann zungenmotorische Übungen, spielt dabei ein Spiel, genau, und versucht so irgendwie die Sprache zu fördern. Und da merke ich, dass bei einigen Kindern so ein bisschen Frust sich aufgestaut hat und die einfach keine Lust mehr drauf haben.
Verstehe.
Und auch wenn man dann in der Praxis wahrscheinlich in eine Therapiepause geht, versuchen wir eben mit dieser Sprachferienfreizeit nochmal so einen anderen Zugang zur Sprache zu wecken und auch wieder die Lust an Sprache und Kommunikation zu wecken. Und das machen wir ja mit Lieder singen, mit Spielern, die immer so einen sprachtherapeutischen Hintergedanken haben, aber der jetzt wahrscheinlich für die allermeisten nicht ganz klar ist. Oder dann, ja, wir versuchen Situationen zu kreieren, wo die Kinder sich wohlfühlen und sich dann auch trauen, was zu sagen. Wir haben auch Kinder dabei, die mutistisch sind, also die eben gar nichts sagen oder selektiver Mutismus. Und dann ist es schön zu sehen, wie die so im Laufe der Freizeit immer mehr auftauen und dann am Ende vielleicht doch was sagen im mhm. Abendkreis und berichten vom Diamant des Tages oder so. Mhm.
Mhm. Aber das hat wieder ganz viel eigentlich mit der Haltung zu tun, also was Leon schon beschrieben hat, ne? Dass, also eure Haltung ist, wir lassen alles zu, wir haben ja einen sicheren Ort und verpacken Förderung so, dass es niemandem auffällt und alle Spaß haben.
Ja, stimmt.
Oder wie würdest du die Haltung noch beschreiben? Das war jetzt meine Laienworte.
Ja, also mit der Haltung müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken, aber ich hatte gerade noch den Gedanken, dass wir einfach vermitteln wollen. Es klingt jetzt irgendwie so hart, aber so, wir brauchen Sprache. Es klingt, also wir brauchen sie, klar, das klingt, wenn ich das jetzt dem Kind sage, dann ist das wie so ein
Ja, aber das würdest du ja explizit so nicht sagen.
Würde ich nicht sagen.
Du zeigst ihm, wofür es Sprache braucht, genau. Damit es irgendwie in der Welt klarkommt.
Genau, in der Situation selbst, selbst, dass man eben guckt, eben nicht dieses ambulante Setting, man kommt rein und man weiß, daran arbeiten wir heute oder arbeiten wir schon seit 3 Verordnungen oder so, sondern dass es Situationen entstehen, wo das Kind Sprache benötigt, damit das also in diesem sozialen Setting dann auch funktioniert. Ne? Oder es kommen dann Situationen auf, wo dann vielleicht Missverständnisse sind, Konflikte und dann sind wir nie auf dieser Metaebene, ah, guck mal, jetzt musst du gerade eine Grenze setzen oder so, sondern dann wird das in der Aktion, im Alltag, passiert das dann. Mhm. Und da entwickelt sich, finde ich, oft schön auch Sprache weiter, ohne dass es jetzt so benannt wird. Das ist jetzt gerade ein Fördersetting oder so. Ja.
Ich fand jetzt irgendwie nochmal ganz spannend, dass mutistische Kinder auch mitfahren. Wie, wie funktioniert das? Kommen die da mit einer Person, mit der sie schon von vornherein sprechen? Wird das mit berücksichtigt? Wie werden die eingebunden? Ist das anders als andere Kinder? Vielleicht kannst du kurz noch mal was zum Thema selektiver Mutismus so allgemein sagen, für Menschen, die mit dem Wort nicht so viel anfangen können.
Oh, da, also allgemein zum selektiven Mutismus bin ich auf jeden Fall nicht die Fachperson. Ja, also die Kinder oder betroffenen Personen mit Mutismus oder selektivem Mutismus suchen sich dann eben eine Person aus, zu der sie eine engere Beziehung haben und mit denen sie sich dann ja, kommunizieren und ausdrücken. Ne? Und, bei den,
und die dürfen sie mitnehmen? Also dürfen sie eine Person auswählen?
Also wir hatten es bisher wirklich, eigentlich, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo wir eine Person mitgenommen haben mit selektivem Mutismus, die gar keine Bezugsperson hatte. Es waren immer Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Und dann war das eben eine Person und die waren dann auch so als Zweierpack, sind die dann immer rumgelaufen und manchmal hat auch die eine Person für die andere dann übersetzt und meinte so, okay, flüstere es mir mal ins Ohr, dann sage ich das laut. Also das, so habe ich das wahrgenommen und festgestellt bei den Freizeiten. Und dann eben auch, dass sich das ändert über diesen Zeitraum der Freizeit.
Ist ja spannend, weil man ja, also ich kenne das aus der Praxis, da therapiert man ja schon zum Teil ein bisschen länger dran rum, würde ich jetzt mal so flapsig sagen, dass das dann innerhalb von kurzer Zeit sich, ja, aber das hat wieder was mit der Haltung, mit der Atmosphäre offenbar zu tun, dass da möglich ist, dann zu sprechen.
Ja, also ich meine, wir haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit, in diesen Freizeiten noch engeren Kontakt aufzubauen. Okay, wenn man lange Verordnungen hat und viele Verordnungen, dann hat man wahrscheinlich, also ich habe das nie in der Praxis therapiert, aber da hat man wahrscheinlich auch eine gute Bindung zu den Personen.
Aber man sieht sich natürlich einmal die Woche.
Genau, richtig, einmal die Woche.
Minuten,
ja.
Ne?
Ja.
Genau.
Und wir dann eine Woche komplett.
Ja, morgens, abends. Und wenn man nachts Pipi machen muss, sagt man auch noch Bescheid. Ne? Also, ja.
Ich glaube, es ist auch der Rahmen. Jetzt, das war das Wort, glaube ich, das ich die ganze Zeit vorhin gesucht habe, weil irgendwie Grenzen, ne, diese festen Strukturen, die wir geben, ich finde, das ist der Rahmen, den wir geben, der so unterstützt, sich dann auszuprobieren. Und der Rahmen ist da auch wichtig in dem Moment, dass, genau, dass da eben Bezugspersonen dabei sind. Das wird ja im Vorfeld dann auch, gibt es ja dann diese Auswahl an Kindern. Ich habe jetzt gerade im Vorfeld auf die Fahrt im Sommer gehört, 50 Kinder wurden abgelehnt oder mussten abgelehnt werden,
ja,
weil
gemein.
So viele Kinder mitfahren wollen.
Voll schön.
Und es kommen ja schon 80 mit.
Ja, krass.
Und trotzdem ist es so der Rahmen, der da häufig sehr unterstützend ist. Also, dass vorher gefragt wird, ne, mit welchem Kind möchte das auf einem Zimmer sein, das das Kind zum Beispiel. Ne? Oder manchmal wird auch kommuniziert, ich fahr nur mit, wenn meine Freundin mitfährt. Mhm. Ne? Ist ja super, dass das überhaupt schon mal im Vorfeld stattfindet. Und vor Ort können wir da auch immer reagieren, wenn irgendwie dann irgendwas mit der Zimmerkonstellation oder so nicht funktioniert. Und dann, wir hatten vorhin auch nochmal so ein bisschen auf so Berichte und dann so Zitate, die wir gerne aufschreiben für die Schulen, auch für die Eltern, was so für Worte gefallen sind. Da ist mir aufgefallen, dass häufig die Zitate in die Richtung gingen, wie auch das Fahrtthema war. Also wir haben immer ein Fahrtthema, jetzt im Sommer zum Beispiel, steht jetzt nächste Woche an, eine Fahrt zum Thema Magie und Zauberei. Und dann habe ich da vorhin so ein bisschen durchgescrollt und dann kam halt häufig dann so als Zitat irgendwas zum Thema Abenteuer, wenn es eine Abenteuerfahrt war oder wir hatten noch mal Märchen, dann wird da ein Wort aus dem Kontext, also dann lernen die Kinder häufig auch, sich innerhalb dieses Fahrtthemas, innerhalb dieses Rahmens dann sprachlich auszudrücken, neue Wörter vielleicht auch kennen, die vielleicht erstmal für zu Hause, für den Alltag gar nicht so relevant jetzt sind, irgendwelche Zaubersprüche oder so, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht dann ja auch um die Sprache und den Spaß daran, dass sie in die Kommunikation, in die Interaktion kommen. So. Und ich glaube, das hilft auch sehr, dieser Rahmen da ist, wo dann auch Kinder mit selektivem Mutismus sich zurechtfinden können und dann so ein bisschen auftauen auch.
Was ja auch wieder eine Sicherheit irgendwie bietet. Ne? Also ich weiß, was der Kontext ist und ich kann schon so ein bisschen vielleicht antizipieren, was kommt, wenn ich jetzt weiß, es geht um Zauberei. Dann bin ich jetzt nicht verwundert, wenn ich jetzt einen Zauberspruch vielleicht dann höre. Ja. Oder wenn jemand einen Zauberstab auf einmal oder weiß ich nicht, wie Kostüm von einem Zauberer rausholt. Genau, es schafft schon so eine Sicherheit. Und das habe ich ja im Alltag nicht unbedingt. Und in der Therapie habe ich das auch nicht unbedingt. Also da kann ja alles Mögliche irgendwie passieren.
Man weiß vielleicht nicht immer genau vorher, was erwartet mich gleich im Therapiesetting. Mhm. Ja. Was ja auch wichtig ist fürs spätere Leben, dass man dieses nicht wissen, was kommt, so, aber auf dieser Fahrt haben wir eben andere Elemente. Und was auch sehr unterstützend ist für viele Kinder, ist, dass wir die so aktiv einbeziehen. Also auch wieder der Rahmen, aber dass wir zum Beispiel bei dem Frühstück, beim Mittagessen, Abendessen, dass dann Kinder helfen als Tischdienst, sozusagen das Geschirr schon mal hinlegen, vielleicht auch überlegen, wer wo sitzt, ne? Also ein bisschen, mit wem möchte ich gleich vielleicht reden, oder keine Ahnung, den und den Teamer möchte ich gerne neben mir sitzen haben und den anderen vielleicht gar nicht. Also auch das sind alles so Situationen und es ist ja nicht immer nur die gesprochene Sprache, sondern es ist dann auch, wie wir dann, ne, zum Beispiel dieses Spielerische mit der Stimme oder auch mal Überblicke, andere Turntaking-Spiele über Bewegung, Klatschen, wie auch immer. Auch da kommen manche Kinder, die sonst mit der Sprache vielleicht Probleme haben, auf einmal eine ganz andere Aktivität und interagieren viel mehr, weil es eben jetzt nicht darum geht, dass ich als Kind jetzt unbedingt sprechen muss, möglichst viel sprechen muss, sondern dann ist das so unterschwellig. Ach, wir machen jetzt gerade ein Stille Post zum Beispiel, dann wenn ich flüstern muss, ist es vielleicht nicht so schlimm, wie wenn ich vor der ganzen Gruppe was sagen muss. Und trotzdem sind das alles Situationen, die natürlich auf die Kommunikation in der Gruppe und für mich auch wieder einwirken.
Und beim selektiven Mutismus kenne ich das aus der Therapie manchmal, dass man so einen Vertrag schließt und dann wirst du sprechen. Würdet ihr das auch in dieser Konstellation bei einer Freizeit machen? Oder wäre das zu viel Druck? Wie würdet ihr das da praktizieren?
Also Verträge kenne ich bisher nur mit Kindern, die doll Heimweh haben. Dass man sowas macht wie, guck mal hier, wir schreiben mal alle Tage auf. Sind nämlich 5 Tage sind das und du kannst jeden Abend vom Schlafen gehen, streichst du einen Tag ab. Mhm. Dann fassen wir vielleicht noch kurz zusammen, was war heute besonders schön, was du dann auch zu Hause erzählen kannst, weil deine Eltern sind ja nicht dabei und das ist ja dann auch wie so ein Vertrag und dann wandelt sich das so, ach ja, stimmt, ich bin ja hier, meine Eltern wissen es ja gar nicht und dann kann ich ja, je mehr Tage ich hier bin, desto mehr kann ich erzählen und so. Beim Mutismus habe ich jetzt noch keinen Vertrag gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn man dann im guten Kontakt ist, vielleicht nicht am ersten Tag direkt, aber dass das unterstützend sein könnte.
Ich würde das auch immer mit den Eltern oder Bezugspersonen absprechen im Vorfeld, ob sowas gewünscht ist oder wie gerade der Stand der Therapie ist. Wir bekommen von den Lehrkräften vor der Fahrt auch so einen Bogen, wo ausgefüllt ist, was die für Schwierigkeiten mitbringen, aber manchmal auch so einen kleinen Text, was jetzt aktuell besonders ja, schwierig für die Person ist und mhm. also abgesehen vom rein sprachlichen. Und so ein Vertrag, also ich würde es, glaube ich, im Vorfeld einmal absprechen, ob das mhm. gewünscht mhm. ist, weil ja, manchmal ist es gewünscht von den Eltern, mhm. dass sie sagen, ja, mhm. das können Sie ruhig machen, mhm. probiert es mal aus. Mhm. Vielleicht klappt es besser, stimmt, wenn ja. eine Person von außerhalb mhm. kommt und das anbietet.
Ja. Ja. Das ist halt das Tolle, dass wir noch mehr Infos vorher haben, ne? Also es ist keine Fahrt, wo wir die Kinder einfach vor Ort kennenlernen und dann merkt man nach 2, 3 Tagen, ah, okay, da muss man vielleicht ein bisschen gucken, dass der dass wir den im Gruppensetting anders ansprechen oder wie auch immer, sondern wir kriegen vorher schon Informationen von den Eltern über die Telefonate, von den Lehrern und Lehrerinnen. Das heißt jetzt nicht, dass die Kinder dann immer genauso sind, wie wir das uns mhm. vorstellen. Also ich hatte auch schon, waren auch schon Kinder dabei, wo irgendwie stand, ja, die ganze Zeit Konflikte und man muss eigentlich die ganze Zeit Auge drauf haben und dann ist dieser Rahmen, dieser ganz andere Rahmen, außerschulisch, war dann überhaupt kein Problem für dieses Kind und es gab andere, die haben andere Aufmerksamkeit gebraucht. So. Und trotzdem haben wir diese Informationen im Vorfeld, die wir uns einholen und die sind natürlich sehr unterstützend. Das würde ich auch.
Ich habe mich gerade noch gefragt, ob ihr so Untergruppen macht. Also in der Therapie macht man das ja häufig, dass man Gruppen zusammenschließt, die ein ähnliches Störungsbild irgendwie haben. Versucht ihr das irgendwie so zu clustern oder gerade nicht?
Nee, also wir gucken jetzt nicht die Personen, die Schwierigkeiten mit der Erzählfähigkeit haben, die packen wir jetzt mal in eine Gruppe und dann können
dann
sie mal.
Dann gucken wir mal, was passiert.
Dann gucken wir mal, wie lange sie sich anschweigen.
Ja.
Nee, das würde ich nicht sagen, aber wir haben das schon im Blick. Alle Personen, die eben vielleicht Schwierigkeiten mit der Erzählfähigkeit haben, dass wir vielleicht für die noch mal mehr Situationen schaffen, wo sie dann frei was erzählen können. Mhm. Also das gucken wir schon, aber wir packen die nicht, dieses Störungsbild kommt jetzt in die Gruppe und mhm. das in die, sondern ich meine, es ist ja auch bei den allermeisten nicht ein Störungsbild, sondern ja. ein ganzes Bande mhm. an verschiedenen mhm. Dingen. Ja.
Ja, also wir haben jetzt schon im Vorfeld auf die Fahrt so ein bisschen geguckt, was ist denn so häufig angekreuzt in den Lehrerfragebögen? Und dann schauen wir zum Beispiel, wenn häufiger drin steht, dass vielleicht Sprachverständnis beeinträchtigt ist, dass man dann den Tagesplan, den wir an die Tafel hängen, vielleicht mit Icons, mit Bildern noch mhm. ausmalen oder einfach noch visualisieren, dass klar ist, okay, Frühstück, dass man dann auch ein Bild dazu hat, dass vielleicht noch mehr Kinder auch wissen, was damit gemeint ist. Und ich hatte gerade noch den Gedanken, dass wir das schon mal, glaube ich, gemacht hatten bei den Workshops, die ich angesprochen hatte, dass man da so ein bisschen guckt, welche Kinder könnten denn was vielleicht ganz gut gebrauchen oder wo wird denn was gefördert. Also jetzt zum Beispiel bei unserer Freizeit im Sommer gibt es dann, eine Person macht dann so ein bisschen so ein Erzähltheater mit so Schienen, dann ich wollte so ein Zauberstäbe mit denen selber schnitzen und dann kann man schon so ein bisschen schauen, welches Kind vielleicht eher motorisch auch, wo man vielleicht eben eine Herausforderung geben kann. Und andere haben vielleicht was anderes. Aber im Großen und Ganzen, oder eigentlich machen wir es immer so, dass die Kinder sich aussuchen, auch in mhm. welche Workshops sie gehen. Trotzdem könnte man das schon machen. Also wir haben die Information und wie wir das dann genau pädagogisch nutzen, ob wir die Kinder einteilen oder selber wählen lassen, das ist dann auch mal so eine Entscheidung der Hauptleitungen. Und ja, und selbst wenn es so wäre, dann würde es aber nicht an die große Glocke gehängt werden. Ach, wir sind jetzt die Gruppe, die Erzählfähigkeit ein Thema haben. Und deswegen müssen wir jetzt hier in dem Workshop Geschichten erzählen sein. So, ja. Und die ganze Zeit Karten ziehen und daraus eine Geschichte entwickeln. Mhm. So würden wir das dann nie benennen.
Ja. Ne? Und wie ist es sonst so mit Multimorbiditäten? Also gibt es auch Kinder mit körperlichen Behinderungen, mit Seheinschränkungen, was weiß ich, im Rollstuhl?
Also körperliche Behinderung, also Sehbeeinträchtigung hatten wir noch nicht. Ein paar, die hörbeeinträchtigt waren.
Mhm. Und dann eine Hörgeräteversorgung?
Genau, oder? Hörgeräteversorgung mhm. und dann gibt es auch so ein kleines. Ja, das auch. Dann gibt es so ein kleines Mikrofon, was mhm. die Person, mhm. die jetzt vorne
die
steht,
mhm.
genau, die dann da reinsprechen kann. Aber nee, also sonst.
Nee, also
Oder andere Diagnosen, also
ja, das schon.
Autismus-Spektrum,
ja. ADHS. Ja, also ADHS. Autismus hatten wir, da haben wir immer wieder dabei, ADHS haben wir oft dabei. Wir haben auch manchmal Kinder dabei, die keine Medikamente bekommen dann über die Zeit, so als Testphase. ja, aber auch dann, also klar, auch das kann herausfordernd sein, aber auch das ist manchmal dann überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man dann diese viele Bewegungen und so auch anbieten kann, dann geht es auch darum, so ein bisschen die Körpersignale zu deuten und dann, wenn dann so kommt, oh, ich habe total viel Energie, dann kann man ja auch anbieten, hey, dann geht auch jetzt vielleicht in der Freispielzeit zum Fußballplatz und nicht
in die Leseecke.
Genau, nicht in die Leseecke. Ja. Also, dass man da auch so schaut und Angebote macht. Also dieses auch Regulieren ist auch die Vorbildfunktion. Ne? Mhm. Dass wir uns auch regulieren müssen, um dann auch ein Vorbild zu sein, aber auch den Kindern eine Unterstützung bieten, da zu gucken, was brauche ich eigentlich. Also ADHS auf jeden Fall. Und nee, aber so körperlich haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht so.
Nee. Psychische Erkrankungen oder Diagnosen kommen, also ich habe so das Gefühl, das wird immer mehr. Mhm. Vielleicht rückt es auch nur mehr in den Fokus, das kann auch sein.
Und welche Diagnosen sind das?
Also Depressionen, auch Angststörungen, manchmal auch wirklich bis zu selbstverletzendem Verhalten von den Kindern, wo wir dann im Vorfeld natürlich mit den Erziehungsberechtigten sprechen. Wir haben auch schon mal ganze Berichte bekommen von PsychotherapeutInnen, die dann beschrieben haben, wie gerade der Stand der Therapie ist und worauf wir achten sollen. Da ist dann auch immer die Frage, okay, können wir das leisten als Team? Und das besprechen wir dann im Vorfeld auch mit allen Beteiligten. Aber also ich finde es immer schön, wenn wir das denen anbieten können, weil sie dann auch einfach rauskommen aus diesem Alltagssetting. Und das in dieser komplett anderen Situation sich auch nochmal anders äußern kann. Mhm. Und
vielleicht auch gar nicht äußern kann? Könnte das auch
sein? Ja, genau. Also zum Glück war das selbstverletzende Verhalten da gar kein Thema, während der Freizeit zumindest.
Und so Antriebslosigkeit ist, kann ich mir vorstellen, ist irgendwie auch nicht so relevant, wenn so viel.
Ja, also boah, ja, okay. Es kommt schon vor.
Okay, ja. Ist es dann, wenn dann so die Phasen des Tages, also das hatten wir doch bei der Fahrt auch einmal, glaube ich, da gibt es dann klare Zeiten, in denen kann ich mich ausruhen, aber da ruhen dann manche Kinder sich nicht aus. Ja. Und dann gibt es eine andere Phase, wo man aber jetzt eine Wanderung macht oder.
Und dann will man sich ausruhen.
Genau, und dann ist so, nee, jetzt ich bin jetzt so müde. Und das ist genau dieses Regulieren auch, ne? Dass man dann, okay, dann gucken wir morgen mal, dass du vielleicht schon vorher merkst, dann ruh dich doch in der Mittagspause dafür in dieser Zeit aus, damit du später wieder Energie hast. So, also das ist dann eigentlich ein anderes Thema.
Ist eigentlich so Energiemanagement, ne? Also was man auch als erwachsene Person immer wieder leisten muss, damit man irgendwie durch den Tag kommt, zu gucken, wenn ich eine Ruhephase habe, dann was brauche ich? Brauche ich dann was Aktivierendes oder brauche ich dann wirklich Ruhe, um mich dann wieder zu erholen? Ja.
Ich finde noch einen wichtigen Punkt bei diesem Gespräch über viele Störungsbilder und was, wo sind die Einschränkungen da, dass wir auch immer sehen, okay, diese Diagnose auf dem Papier heißt es dann bei ADHS, dass es Schwierigkeiten eben mit der Aufmerksamkeit ist und Hyperaktivität, aber vielleicht nochmal anders gedacht, okay, was könnte es denn auch für einen Vorteil bringen für so eine Gruppe? Mhm. Okay, die Person steht womöglich gerne im Zentrum, dann suchen wir denen einfach Aufgaben, wo diese Person viel im Zentrum steht, dann hilft er bei den Ansagen zum Beispiel. Ne? Also dann nehmen wir das mit auf und sagen, okay, du kannst dich hier mal ausleben und kannst auch mal den Clown machen. Mhm. Wir geben hier dir die Bühne. Bitteschön.
Ja, und die Mutismus-Person wird ihr jetzt eben nicht in diese Rolle bringen, weil das eben einfach überhaupt nicht angesagt ist. Ne?
Genau.
Genau, nein, sondern da guckt ihr eben, was angemessen ist.
Aber vielleicht hat die total Spaß am Basteln und bastelt dann für jedes Kind einen Briefkasten, der an der Tür hängt und dann können Briefe geschrieben werden. Also so dieses, wer macht was, das ist ja auch dieses Gruppendynamische, dass dann jeder so seinen Platz findet und jeder auch, also zugehörig dieser Gruppe sich fühlt, im besten Fall am Ende. Und das klappt meistens schon auf diesen Fahrten. Und ich dachte gerade noch bei dem Energie, ich hatte auch mal in einem Sommer so, da hatte ich auch selber Lust drauf, aber dann so Kinder, also ein Zimmer betreut, die so viel Energie hatten, die waren dann immer morgens um 6:30 wach und dann sind wir erstmal eine Runde joggen gegangen und die fanden es mega cool, weil das war ja auch so dieses, oh, Leon geht mit uns joggen und dann war es halt direkt so beim Frühstück so, also wir waren ja heute schon joggen, Leon, wie viele Kilometer nochmal und so, ne? Und das war so dieses, dass es dann auch nichts Negatives ist, dass ich als Kind quasi früh wach bin und da muss ich nicht leise sein, sondern da habe ich jetzt auch die Möglichkeit, dann kann ich mich quasi regulieren, indem ich dann Energie rauslasse. Und dann aber gleichzeitig auch zu lernen, es ist dann auch wichtig, dass die anderen Kinder ihre Ruhe kriegen, wenn sie noch schlafen wollen. Ne? Also der Blick auf sich selbst, aber auch auf die Gruppe, das ist eigentlich mal ganz wichtig.
Und eigentlich wieder genau das, was du gesagt hast mit der Rahmung. Ne? Also dass ihr schon schaut, was braucht das Individuum oder vielleicht auch die Kleingruppe. Und es muss aber für die Großgruppe auch funktionieren, deswegen auch klare Grenzen. Und trotzdem muss man sich an die Zeit halten, dann muss man zum Frühstück halt auch wieder da sein.
Ja, klar. Und ich muss auch klar kommunizieren, dass die mich aber nicht jederzeit aus dem Bett werfen können, weil sie joggen gehen wollen, sondern dass...
Ab 6:30 ist das möglich.
Genau. Also ich habe das dann wahrscheinlich so gesagt, wenn ihr wach seid, dann versucht bitte auf Zimmerlautstärke. Und wenn ich wach bin, dann komme ich zu euch rein und dann können wir mal schauen, ob wir die Energie haben, joggen zu gehen. Und dann war das ein paar Tage. Mal einen Tag nicht. Und dann ist es auch so ein Umgang mit diesem, wir wissen nicht genau, was kommt. Aber wir haben die Möglichkeiten sozusagen, dass das könnte passieren oder das. Und dann gibt es auch wieder diesen Rahmen. Ne? Das heißt nicht, dass immer alles so angekündigt und immer genau so sein muss, weil das so ist das eben dann auch, dass mal was anders läuft. Ne? Und da muss man damit auch irgendwie umgehen. So.
Ja, ist auch wieder Regulation und eigentlich Selbstwirksamkeit. Da denke ich gerade noch so dran. Also, dass ich auch selber vielleicht neue Wege mit dir zusammen mir ausdenken kann. Ich sage dir, ich habe irgendwie viel Energie, du machst mir Vorschläge und ich sage, was für mich jetzt passend ist und dann machen wir das gemeinsam. Ja, auch total schön.
Ja, und es geht ja auch nicht darum, dass ich sage, ja, ach, du hast Energie, ja, dann jogg mal eine Runde.
Ja, genau.
Dann, dass man wirklich gemeinsam guckt, was, okay, was macht dir denn Spaß, was vielleicht Energie abgibt. Und dann kann man ja auch wieder anbieten, vielleicht sogar neue Wörter anbieten, ne? Was gibt es eigentlich so für Sportarten, was fällt dir ein? Dann kommt wieder so, kommt das wieder so rein, ohne dass man jetzt sagt, wir machen jetzt Wortschatz.
Ja.
Sportarten.
Ja. Ja, und auch wieder, wenn ich jetzt an Rolle Eltern und Rolle Teamer denke, ist das halt auch wieder ein riesengroßer Unterschied. Also wenn Familien mehrere Kinder haben, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, da kann ich nicht morgens mit einem Kind joggen gehen, während das andere noch irgendwas anderes gerade zu Hause macht. Das funktioniert halt irgendwie gar nicht. Ne? Also das ist schon einfach anders, was ihr da dann leisten könnt.
Vielleicht so als Funfact, damit das funktioniert, haben wir alle auf der Freizeit immer Walkie-Talkies. Damit man dann kurz mal durch sagen kann, ich gehe mal kurz mit meinen Jungs joggen.
Spannend, okay.
Und dann, weil es muss ja auch funktionieren, dass man diese Flexibilität und spontan auf Kinder eingehen. Meinetwegen, es gab einen Konflikt und ein Kind ist in den Wald gerannt. Dann, genau da ist dann diese Sache, dann muss man halt vom Plan vielleicht auch mal abweichen. Oder die Gesamtgruppe geht vielleicht schon mal zum Essen, aber der Teamer geht hinterher und kann es dann kurz durchfunken. So. Und das ist auch eine ganz tolle Art der Kommunikation, weil wir machen die Fahrten halt technikfrei, komplett ohne Handys. Und also wir BetreuerInnen haben die schon dabei, aber wir holen die jetzt auch nicht so aktiv raus vor den Kindern. Und dann ist es ganz schön, im Stille Post hatte ich vorhin schon, also so alte Formen auch der Kommunikation, dann mit Walkie-Talkies zum Beispiel.
Walkie-Talkies auch cool.
Mega cool für die Kinder. Auf so einer Wanderung, dann, oh, darf ich auch mal und dann kann ich mal zum Teamer durchsagen oder, ja. Das ist dann auch wieder eine Förderung der Kommunikation.
Ja, klingt nach sehr viel Spaß.
Ja, also Struktur wollte ich gerade auch nochmal.
Ich atme mal raus, ich habe gerade so eingeatmet. Genau, das ist auch eine Herausforderung hier zu dritt, finde ich. Man atmet ein, dann spricht die nächste Person, aber schon nur wieder ausatmet.
Sorry. weil dieser Rahmen, der jetzt ja schon mehrfach angesprochen wurde, vielleicht kann der für Außenstehende so sehr, ist halt ein Rahmen, ne? Und
aber ich finde, ihr habt jetzt auch aufgezeigt, wie flexibel der auch ist.
Ja.
Und der ist ja auch immer, also der ist immer so starr, wie die Gruppe es aber auch braucht. Also weil ihr macht euch ja im Vorhinein einen Rahmen für die Gruppe, die da gerade mitfährt.
Ja, also, ja, so hab total.
Ich das verstanden.
Ja, ich will nur sagen, dass der Rahmen auch sehr, sehr viele Vorteile hat und der von den Kindern sehr gern angenommen wird. Gerade zu wissen, okay, um diese Uhrzeit gibt es dann Essen und dann ist wieder Spielen und dann gibt es nochmal Essen. Mhm. Das wurde auch schon zurückgemeldet von den Kindern, dass sie gesagt haben, oh Mensch, so regelmäßig Essen und das hatten wir nicht, das kenne ich nicht. Mhm. Also wenn Kinder aus sozial schwachen Familien kommen oder aus schwierigen Verhältnissen, Familienverhältnissen, dass die vielleicht für uns kleine Dinge so wertschätzen mhm. und das ist dann schön, wenn die das am Ende der Fahrt auch ausdrücken können. Mhm. Es war toll, mhm. dass ich mhm. mittags was Warmes zu essen bekommen habe. Mhm. Richtig gut.
Ja. Ich kenne das aber auch aus anderen Kulturen. Da isst man, wenn man Hunger hat. Und da isst jedes Individuum der Familie, wenn es Hunger hat. Das heißt, mhm. es gibt gar nicht diese Zusammenkunft am Tisch. Und ich persönlich finde das aber auch total schön. Und da gibt es ja auch viel Studien tatsächlich zu, dass das für Familie und für Beziehungsaufbau extrem wichtig ist, weil das der Moment ist, wo alle zusammenkommen und sich auch über den Tag austauschen können. Also gerade mhm. das Abendessen. Genau, und deswegen ist eigentlich mhm. schön, dass du das so zurückspiegelst, dass das auch genau das ist, was die Kinder auch als positiv wahrnehmen. Total. Also dass dann nicht nur was unter klinischen Bedingungen irgendwie getestet werden kann, sondern ja, was im tatsächlichen Leben funktioniert. Ja, sehr schön.
Da geht es ja auch gar nicht darum, dass man dann sagt, das ist falsch, dass ihr zu Hause das so macht.
Nee.
Einfach, wir möchten das hier so machen, kann dann ja auch begründen, weil wir mhm. unterschiedliche Dinge erleben. Das eine Kind war in dem Workshop, das andere da und dann kann man sich erzählen, was man erlebt hat. Wir können uns ja auch nicht aufteilen auf alle Kinder, sondern erfahren dann neue Geschichten und neue Sitzkonstellationen und so. Also das ist immer ganz spannend. Und ich finde auch so im Vergleich, wenn man mal so einen Mitschnitt machen würde, erster Tag, alle schaufeln einfach schon rein und man ist so, oh, Moment mal, wir wollen erstmal, dass alle da sind und habt ihr euch die Hände gewaschen und so. Und am letzten Tag, manchmal läuft das so reibungslos und gerade im Sommer sind das nur 5 Tage mit einer Gruppe, wo dann wirklich sowas kommt wie, du hast den Tischbruch vergessen? Und dann so, oh, Entschuldigung. Ja. Also, dass die Kinder dann diese Rituale, die wir einführen, dann ja. auch wirklich einfordern. Mhm. Das geht viel schneller, als ich das... Jedes Mal denke ich, das kann nicht sein, aber es ist dann dieser Rahmen, der auch wieder gewünscht und so wichtig ist dann auch, um sich dann sprachlich auszudrücken und diese Sicherheit zu haben, sei es mit Mutismus oder was auch immer. Ne? Also, dass man, das tut uns allen gut, diese Strukturen zu haben. Ja.
Ich würde jetzt irgendwie gern schon zum Abschluss kommen. Ich lasse immer gern noch offen, wenn noch irgendwas ist, was ihr gern loswerden möchtet. Das ist sowas, was wir rausschneiden können, dieses Schweigen.
Schweigen.
Nee, wir haben jetzt über sehr viel gesprochen. Also ich habe halt, wir haben uns ein paar Zitate...
Ich habe hier halt was vorbereitet.
Nein, aber wir haben vorhin eben ja diese Zitate durchgeschaut und vielleicht können wir da ja ein bisschen was...
Ja, genau. Ich schließe ja ganz gerne ab mit so Best-Practice-Beispielen. Zitate finde ich super, so O-Töne. Hau
also,
raus, Leon.
Das steht tatsächlich nicht, das Zitat, aber das ist wirklich, das wird mir für immer im Kopf bleiben. Das war, ich glaube, 2022, da waren wir im Harz und da hat halt das eine Kind kurz vorm Brocken gesagt, also bei der Brockenwanderung, wenn ich zurückkomme, dann wiege ich 20 Kilo weniger und weiß nicht mehr, was ein iPad ist. Und es war irgendwie so, es hat so zusammengefasst, klar, wir wollen diese Bewegung, heißt es nicht, dass es so ein Sportprogramm ist und jeder muss die ganze Zeit in Bewegung sein, aber wir bewegen uns gerne und dann ist es ja auch so ein soziales Ding in der Gruppe und gleichzeitig, da könnte man viele Zitate zu nehmen, habe ich oft gehört, dass die Kinder die Technik echt nicht vermisst haben. Klar gibt es auch Kinder, die sagen, das Erste, was ich zu Hause mache, ist zocken. Ja, das kann sein, aber ich habe es viel häufiger erlebt, das kommt, boah, ich habe es gar nicht vermisst oder irgendwie, ich finde es zu Hause auch nervig, dass wir alle am Handy hängen beim Essen. Also irgendwie so Situationen, wo ich denke, es ist voll schön, dass die Dinge, die wir uns überlegt haben oder das war ja schon vor unserer Zeit, als diese Grundidee entstanden ist, dieses Konzept entstanden ist, dass klar ist, deswegen machen wir das, deswegen lassen wir die Technik weg, weil wir dann viel mehr miteinander sprechen.
Mhm.
Ja, also all diese Dinge, die wir jetzt heute benannt haben, dass die einen Sinn verfolgen und auch wirklich in kürzester Zeit echt einschlagen bei den Kindern und gar nicht als was Nerviges, sondern als was, was vielleicht erstmal ungewohnt ist, aber irgendwann dann auch so jetzt, ich will diesen Tischbruch machen, weil dann können wir gemeinsam essen, zum Beispiel jetzt, ne? Das wäre ein Zitat.
Hast du noch mehr?
Ja. Ja, also
20.
Ich sammle die wirklich, weil ich schreibe mir die dann immer direkt auf den Zettel so auf. Nicht direkt mit dem Kind, aber danach, weil das sind für mich einfach so Schätze danach, weil dann merke ich immer wieder, auch im Vorfeld auf eine neue Fahrt, deswegen mache ich das. Das wurde denen dann nicht in den Mund gelegt, sondern das haben die dann wirklich gesagt. Also ich habe viele Zitate, wo steht sowas wie, Leon, ich habe gerade 45 Minuten mit meinem seit heute neuen besten Freund gespielt. Also oder dann irgendwie so eine konkrete Minutenangabe. Ich habe jetzt gerade mich 13 Minuten lang ausgeruht auf dem Zimmer oder so. Ne? Das ist irgendwie das ist dieser Rahmen. Ne? Ich habe jetzt diese Zeit, mich auszuruhen, und dann wird das halt auch zu so einem Kommunikationsanlass. So, ich erzähle jetzt Kasper, dass ich mich gerade 14 Minuten ausgeruht habe. Oder eine Sache, wir achten auch immer, eben haben wir ja schon ein bisschen angerissen, das Thema Ernährung. Ich so einen Satz, wo die Frage kam, darf ich in der Küche fragen, ob es noch mehr Gemüse gibt? Ich möchte noch viel mehr davon essen. Und ich dann auch so dachte, oh, das freut mich. Weil das war auch so ein Kind, das hat da am Telefon, ja, bitte versuchen Sie, das war die Mutter, versuchen Sie doch mal, den ein bisschen ans Essen dran zu führen. Der isst kaum was, der isst nur Nudeln mit Hackfleischsoße und so. Und dann haben wir es auch wieder über Vorbildfunktion. Oh, lecker. Ne? Ist ja, also ich finde es ja wirklich lecker. Und dann hat er es auch mitgegessen und wollte und dann noch zusätzlich Gemüse holen aus der Küche. Und
mega gut.
Ja, und das zum Beispiel, manche haben gesagt, sie wollen da wohnen bleiben. Und dann war mit Ergänzung, aber mit der Familie und dem Haustier auch noch. Und was ich auch noch spannend fand, das war vorhin das Thema so ein bisschen Gesundheit in verschiedene Richtungen, dass die letzten Jahre auch mehr Kinder was zur Gesundheit geäußert haben. Also so, manchmal so als Highlight der Woche machen wir so im letzten Abendkreis zum Beispiel. Ne? Was war dein Highlight der Woche? Und dann kommt manchmal so, ja, dass wir alle gesund geblieben sind. Das kam 2019 war ich das erstmal dabei, oder 2018 sogar schon, bis Corona, ist blöd, dass ich das jetzt am Ende sage, aber bis Corona kam nie das Thema Gesundheit als sowas, ich schätze das wert, dass wir alle gesund waren, aber das kam jetzt schon häufiger auch in Gruppen auf. So das Thema Gesundheit, dass sie froh sind, dass alle gesund geblieben sind. Also du musst mich stoppen.
Ich würde sonst noch mal Kasper fragen.
Ja, frag mal Kasper.
Die tiefe Stimme hier im Bunde.
Also Zitate, ich habe jetzt hier keine Zitate, die
Die ich eigentlich hätte, warum fährst du seit 10 Jahren mit? Ja. Also was bewegt dich denn eigentlich dazu? Das muss ja nicht ein Zitat sein, sondern es wird ja eine innere Haltung irgendwie sein.
Ja, total. Also wenn man das einmal auf sich, also mit meinem Blick betrachtet, mache ich das ja aus, also für mich ist es eine sehr schöne Abwechslung zu meinem normalen beruflichen Alltag hier an der Schule und im Krankenhaus. Ich habe sonst keinen Kontakt mit Kindern und jetzt mit dieser Freizeit oder seit 10 Jahren mit dieser Freizeit ist es schön, diese Abwechslung zu haben und mit Kindern zu arbeiten und denen eben so einen Raum zu bieten, wo sie sich frei entfalten können. Also das finde ich erstmal schön und das andere ist dann, was man den Kindern oder was man für Rückmeldungen von den Kindern bekommt. Am Ende der Fahrt, auch wenn es eine wahnsinnig anstrengende Woche war, wo man am Ende echt richtig, richtig platt ist und dann kommen so solche Zitate dann eben oder so eine Dankbarkeit von den Kindern, dass sie es richtig wertgeschätzt haben, dass man sich Zeit für die genommen hat oder dass sie auch mal entspannt am Strand Muscheln suchen konnten und so aufgegangen sind in der Woche. Und das sind sehr, sehr schöne Rückmeldungen und die einen dann fürs nächste Mal auch motivieren. Okay, jetzt das möchte ich nochmal machen, das möchte ich nochmal hinbekommen. So.
Ja, voll schön. Ich danke euch ganz herzlich.
Gerne. Ja, gerne.
Ich nehme aus dem Gespräch mit, wie wichtig die persönliche Haltung für die Therapie und Förderung von Kindern, aber natürlich für Menschen allen Altersgruppen ist. Dass der Praxisraum ein Safe Space sein sollte und wir an anderen Orten diese sicheren Räume durch unsere Haltung schaffen können. Wenn du noch mehr über Sprachferienfreizeiten erfahren möchtest, hör gerne auch in die Podcast-Folge mit Raffaela Elster rein. Ich hoffe, auch du konntest dir etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen.